Ich bin Ihr Radio. Es ist Sonntag. Sie hören SO21. Kunstradio. 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 Kunstradio.
Radio Lora. SO21. Hier ist Brain Hall. Die Sendung für Geräusche und Audio-Experimente. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Brain Hall auf Radio Lora SO21. Wir stellen euch in dieser Sendung die beiden Augsburger Audiokünstler Gerhard Zander und Gerald Fiebig vor. Sie bilden seit 2006 ein Duo für elektroakustische Improvisation. Wir werden uns die Klangperformance-Abtastungen von Gerhard Zander und Gerald Fiebig zusammen mit der Vokalistin Patanjali anhören. Die Klangperformance wurde speziell für die Ausstellung Lass dich überwachen in der temporären Galerie Der Orange Raum in Augsburg realisiert und aufgeführt. Wir haben bei Gerald Fiebig und Gerald Zander nachgefragt und wollten mehr von ihnen über ihre Arbeitsweise und die Soundperformance-Abtastungen erfahren. Gerald Fiebig und Gerhard Zander. Ihr arbeitet seit 2006 als Duo für elektroakustische Klangkunst und Musik zusammen. Was interessiert euch, mit Elektroakustik und Geräuschen zu arbeiten?
Ja, das Projekt, für das wir uns 2006 zusammengefunden haben, war für einen ganz konkreten Anlass. Und zwar gibt es in München das Festival Experimentelle Musik. Das findet in einer Universitätsmensa statt. Also natürlich außerhalb des Mensa-Betriebs abends. Und wir wollten dort gern was machen. Und hatten eben die Idee, die Klänge dieser Mensa, das ist ein sehr interessantes Gebäude, aufzugreifen, denn da ist natürlich tagsüber tatsächlich essen da die Studenten und das ist mit einer Haufen Geräuschen verbunden, die man sich dann erstmal bewusst macht, wenn man sich wirklich damit beschäftigt, also Geschirr, Klappern, Stühle, Rücken etc. Haben das aufgenommen und haben dann ein Stück komponiert aus Samples von diesen Geräuschen. Also wir wollten was sehr spezifisch für diesen Ort machen. Und haben dann festgestellt, dass wir die Kooperation, die sich eigentlich erstmal nur für diesen einen Abend ergeben hatte, ganz gern fortsetzen würden, weil wir gemerkt haben, dass es da viele gemeinsame Interessen gibt. Und das hat sich dann ausgeweitet, dass der Gerhard angefangen hat, bestimmte Soundgeschichten zu erproben, also Klangerzeugungsmöglichkeiten, die wir dann sozusagen live-tauglich gemacht haben seither.
Ja, was mich an Elektroakustik interessiert, waren eigentlich immer so diese kleinen Geräusche, die man zunächst gar nicht wahrnimmt. Und ja, also das Spannende ist für mich so, ja, fast feinstoffliche Geräusche hörbar zu machen, die dann zu verstärken und zu verändern. Und ja, da haben wir, glaube ich, einen gemeinsamen Zugang gefunden. Ja, und da halten wir jetzt die Ohren offen und experimentieren gerade weiter.
Genau. Also es geht wirklich so darum, dass man Geräusche, die eigentlich, ja, wie du sagst, die normalerweise überhört werden und die denen zunächst mal die meisten Leute wohl nicht zutrauen, dass das musikfähig ist, sage ich jetzt mal, dass man die so aufgreift, dass man ihnen eine, ja, ästhetische Struktur gibt, sage ich jetzt mal. Die Frage, ob das dann Musik ist oder ob es einfach eine Klangstruktur ist, die einen eigenen Wert hat, das ist dann das Nächste. Wobei wir jetzt da keine puristische Avantgarde-Ästhetik haben. Ne? Also wir nehmen schon auch mal ein Musikinstrument her, wenn es uns in den Kram passt, und machen dann halt so unser eigenes Ding draus.
Musik. welchen elektronischen Hilfsmitteln arbeitet ihr? Wie geht ihr vor?
Also zunächst mal ganz allgemein, wir arbeiten nicht wie viele Kollegen heutzutage natürlich praktischerweise mit dem Laptop. Also wenn wir auftreten, haben wir keinen Computer dabei, sondern wir setzen das aus lauter einzelnen elektronischen Gerätschaften zusammen, was wir machen.
Ja, ich denke, das Hauptinstrument bei uns ist zunächst mal das Mischpult, ein Kleinmischer, dann irgendwelche Effektgeräte, die hauptsächlich für Gitarren oder sonst was verwendet werden, die sogenannten Bodentreter. Piezo-Mikrofone verwenden wir viel oder Induktionsmikrofone.
Genau, also mit Induktionsmikrofonen kann man zum Beispiel ganz schön die elektromagnetischen Felder von elektrischen Geräten oder auch von Stromleitungen hörbar machen und die dann wieder mit Effekten bearbeiten. Und Piezo-Mikrofone sind halt eigentlich Kontaktmikrofone, mit denen man prinzipiell eigentlich jeden Gegenstand in irgendeiner Weise verstärken kann, sodass man dann auch in Fundstücke zum Beispiel auch aus den Aufführungsräumen mit in das Konzert einbinden kann. Und was noch dazu kommt, wenn wir, gerade auch wenn wir mit Außengeräuschen arbeiten, also wie etwa bei diesem ersten Projekt in dieser Mensa, von dem ich gerade gesprochen habe, da ist Sampler dann natürlich noch ein wichtiges Instrument, um diese Aufnahmen dann auch abzurufen. Und was man vielleicht noch erwähnen sollte, sind die Loop-Geräte. Ne?
Ja.
Also wir haben zwei Live-Loop-Geräte, der berühmte Jam-Man, ich glaube man darf das sagen, ohne Werbung zu machen, weil der manchen Leuten schon bekannt ist. Damit kann man halt während des Spielens Loops erzeugen und damit halt relativ schnell auch ziemlich dichte Strukturen aufbauen, sodass man, auch wenn man zu zweit spielt, sozusagen mehrgleisig fahren kann.
Ihr konstruiert auch selbst euer Instrumentarium?
Ja, was beim Konstruieren vielleicht ganz interessant ist, ist das mit den Fundstücken, weil wir sprachen schon kurz drüber. Also die kann man einerseits natürlich einzeln verstärken oder aber, wie der Gerhard es vor allem macht, man baut Klanginstrumente draus.
Ja, also wir verwenden da hauptsächlich Alltagsgegenstände oder tatsächlich gefundene Sachen. Metallteile, Holzteile, Papiertüten, Plastikteilchen, die dann auf Körper montiert werden, festgeschraubt werden und dann einfach mit verschiedenen Tonabnehmern oder Piezo-Pickups abgenommen werden.
Also man kann sich es wirklich so vorstellen, dass meistens ist es eine Holzplatte, eine relativ dicke, damit es auch nicht rutscht. Und da werden die Sachen dann drauf montiert und in die Holzplatte oder auf den Boden werden dann diese Tonabnehmer aufgebracht. Das ist eigentlich ganz interessant, weil man damit wirklich Gegenstände, die man unterschiedlich spielen kann, dann auf relativ kompaktem Raum eigentlich zusammenbauen kann.
Ihr habt die Klangperformance-Abtastungen, welche wir uns im Anschluss anhören werden, in der Galerie der Orange Raum konzipiert. Wie muss man sich diese Abtastungen des Raums vorstellen? Wie habt ihr gearbeitet?
Ja, die Performance-Abtastung ist im Rahmen von einer Themenausstellung, also von einer Kunstausstellung in dieser Galerie der Orange Raum aufgeführt worden. Wir haben die extra dafür entwickelt und das Thema dieser Ausstellung war eben Überwachung. Wir haben dann überlegt, wie wir mit unseren ja doch eher abstrakten Klängen dieses Thema umsetzen können und kamen dann eben auf dieses Bild der Abtastung. Ich glaube, der Begriff ist in Gerhard eingefallen. Bei Abtastung kann man ja auch so metaphorisch sehen, so nach dem Motto, man wird irgendwie nach Waffen abgetastet, so beim Sicherheitscheck am Flughafen oder so. Und wie wir es dann technisch umgesetzt haben, war folgendes: In dieser Galerie standen ziemlich viele Installationsobjekte auch im Raum und wir haben ein Piezo-Mikrofon in einen Geigenbogen montiert. Das ist relativ einfach. Ein Geigenbogen besteht ja aus Haaren. Man kann da dieses Piezo-Mikrofon, was eine flache Kristallscheibe ist, dazwischen schieben und dann an den Verstärker anschließen mit einem Kabel. Und dann nimmt das Piezo-Mikrofon die Vibrationen der Geigenbogenhaare auf, wenn man mit dem irgendwo drüber streicht. Und die Performance beginnt damit, Man hört es dann auf der Aufnahme so in den ersten etwa 10 Minuten als so ganz kleine knisternde Geräusche, dass ich also durch den Raum gelaufen bin und mit dem Geigenbogen über diverse Objekte gestrichen habe. Auch über die Wände, über den Fußboden, über Heizungsrohre und damit eben versinnbildlicht habe, dass der Raum jetzt gescannt wird, untersucht. Und man kann sich das natürlich dann schon als Metapher dafür vorstellen, wie halt irgendwie nach versteckten Dingen gesucht wird oder so. Und auf diesen Grundgeräuschen, die dann auch mit so einem Loop-Gerät eben als kontinuierliche Fläche irgendwie sich durch das Stück ziehen, baut dann der restliche Aufbau auf.
Ja, dazu kommt noch eine elektrische Gitarre, die ja ein billig Kaufhaus-Schrottmodell war, das auch wieder mit Piezo-Tonabnehmer versehen war und einfach, ja, man kann sagen, die war ein bisschen prepared. Was haben wir noch verwendet?
Ja, das Signal von der Gitarre, das haben wir dann sozusagen auf elektronischem Wege abgetastet, in dem Sinne, dass wir das Signal noch durch ein Effektgerät geleitet haben, das ich dann bearbeitet habe. Also das war ein bisschen so das Bild, Gerhard spielt Gitarre und ich höre sozusagen das Signal ab, also so eine Anspielung auf Telefonüberwachung und solche Dinge, dass gewissermaßen für ihn beim Gitarrespielen nicht absehbar war, welche Sounds ich dann sozusagen mit dem Effektgerät erzeuge. Also man hat immer den Klang der Gitarre selber und nochmal so einen Schatten gewissermaßen, ne? Einen klanglichen Schatten. Das war so der zweite Abtastungseffekt. Und das dritte Element, was in der Performance eine Rolle spielt, was man dann so im letzten Drittel des Stücks hört, ist eine Stimme. Die Stimme hört man allerdings zunächst mal in einer sehr, sehr stark verfremdeten Weise. Also das, was da dann ein bisschen wie ein Synthesizer klingen wird, sind eigentlich Aufnahmen einer Stimme, die sehr, sehr stark gedehnt sind, also die auf elektronischem Wege einfach zeitlich verlängert worden sind, sodass sich da dann so bestimmte melodische Verläufe gewissermaßen ergeben. Und erst ganz am Ende hört man dann die Stimme sozusagen im Klartext. Auch das wieder so eine Anspielung auf Verschlüsselung von Dingen als Gegenmaßnahme zur Überwachung sozusagen. Also wir haben die musikalischen Elemente eigentlich wirklich dahingehend ausgesucht, dass sie mit diesem Thema korrespondieren.
Genau, und ich denke, bei der Live-Performance war es uns auch wichtig, dass die Stimme zunächst nicht identifizierbar war.
Ja.
Die Sprecherin war in einem Nebenraum versteckt und ist dann erst in den letzten Minuten quasi zur Performance dazugestoßen.
Genau.
So, dass das Publikum zunächst nicht richtig wahrnehmen konnte, ist jetzt die Stimme aufgezeichnet oder wo kommt die überhaupt her?
Genau, also das eigentlich wiederum ein Spiel mit diesem Phänomen von Überwachungskameras, die man ja in der Regel nicht sehen soll, ne? Also man wird beobachtet, kriegt es aber nicht mit. So ähnlich war es hier mit dieser Stimme. Es war schon deutlich, dass die Stimme live war. Wir haben da mit einem Funkmikrofon gearbeitet, aber es war eben sozusagen anonym, woher diese Instanz kommt. Das bringt uns dann gleich zu dem Punkt, was spricht die Stimme? Dieser Text, der dann im Verlauf der Performance auch identifizierbar wird, ist auch ein Fundstück. Und zwar handelt es sich da um den Text eines amtlichen Schreibens, das mittlerweile wahrscheinlich alle deutschen Bundesbürger bekommen haben, weil nämlich ab 2009 jeder Deutsche, Frau, Mann und auch Kind eine 11-stellige Personenkennziffer bekommt. Die heißt tatsächlich so. Der erklärte Zweck davon, so steht es dann in diesem Schreiben auch drin, ist eine steuerliche Identifikation. Sehr interessant, weil eben explizit auch Kinder schon eine Steuernummer kriegen, wo man sich auch ein bisschen fragt, warum sollen die jetzt steuerpflichtig sein, wie dem auch sei. Also was diese Nummer auf jeden Fall gewährleistet, also das wird auch vom deutschen Bundesdatenschutzbeauftragten ganz explizit so gesagt, dass er das als Problem sieht. Man kann damit Datensätze miteinander verknüpfen, die bisher halt nicht verknüpfbar waren, also eben Steuerdaten, aber auch eben irgendwelche Sachen, die beim Einwohnermeldeamt hinterlegt sind, was Wohnsitz, Umzüge etc. angeht. Also man kann ein sehr umfassendes Profil aller Bürger und Bürgerinnen erstellen, womit natürlich schon eine größere Überwachung der Bürger durch den Staat prinzipiell möglich wird. Und interessanterweise, ich habe diesen Brief bekommen, gerade in der Woche, als wir uns über diese Performance Gedanken gemacht haben. Und das hat dann gewissermaßen so eine, ja, also es hat eine Frage beantwortet, die wir uns gerade gestellt haben. Und wir haben es dann eben integriert. Das war uns bei dieser Performance auch sehr wichtig, da relativ konkret zu werden und auch mit Text zu arbeiten, was wir sonst eher nicht tun, weil uns das Thema Überwachung schon am Herzen lag. Also es war uns da wichtig, da auch eine klare Aussage dazu zu machen. Und ja, da hat sich der Text eigentlich angeboten. Also ich fand es sehr schön, weil man nicht selber was formulieren und konstruieren musste, sondern dass man wirklich mit einem realen Fundstück aus der Wirklichkeit arbeiten konnte, so wie wir ja unsere Klänge normalerweise auch erzeugen. Ne?
Bei der Performance-Abtastungen geht es ja inhaltlich auch um Speicherungen von Profilen, Manipulationen von Signalen. Ist eure Klangkunst auch sehr politisch gemeint?
Ja, anders als bei der Abtastungsperformance, wo wir ein Textfundstück hatten, das unsere Anliegen ganz gut transportiert hat, bietet sich unser Klangmaterial, das ja doch sehr abstrakt ist, für eine explizite politische Aussage, denke ich, nicht so stark an. Aber im weitesten Sinne kann man schon sagen, dass wir bei unseren Auftritten versuchen, dem Publikum, also den Hörern, was bewusst werden zu lassen. Die Sinne oder auch das Bewusstsein für bestimmte Arten von Klängen auch zu schärfen, würde ich sagen, das ist vielleicht so im weitesten Sinne so eine soziale Komponente.
Ja, das ist ein Do-it-yourself-Aspekt einfach, dass Leute vielleicht ein bisschen genauer hinhören, auch im Alltag nach dem Konzert ein bisschen genauer hinschauen und sich vielleicht überlegen, ah, das klingt ja interessant, obwohl das jetzt nur ein Geräusch ist. Und vielleicht auch ja, mal selber was ausprobieren. Also ich denke, das ist ein hohes Anliegen und das dürfte auch schon reichen.
Ja, ich denke auch. Also grundsätzlich würde ich mal sagen, so was nicht Elitäres ist mir ganz wichtig. Also wenn man sich so in diesem experimentellen Musikbereich bewegt, dann kommt man ja auch in Kontakt mit Leuten, die da andere Auffassungen pflegen. Und dieses Do-it-yourself, wie du das sagst, also ein bisschen so die Fortsetzung von Punkrock mit anderen Mitteln in anderen Kontexten, das finde ich eigentlich sehr wichtig, dass man zeigt, hey, man kann auch mit Gegenständen, die nicht nur annähernd wie ein Musikinstrument aussehen, die total, also die nichts kosten sozusagen und ein bisschen Kreativität und Experimentierlust spannende Dinge machen. Und im Prinzip kann das, was wir machen, jeder nachmachen. Also das steckt da ziemlich stark drin, ist vielleicht im weitesten Sinne schon eine demokratische Geste, sage ich jetzt mal.
Wie wird sich euer Projekt weiterentwickeln?
Ja, wir haben bisher eigentlich vor allem immer geprobt, wenn konkrete Auftritte anstanden und haben dabei eigentlich bei jedem Termin wieder versucht, irgendwie neue Klangerzeuger oder auch neue Herangehensweisen irgendwie dazu zu erfinden, damit das Experimentieren auch für uns selber spannend bleibt. Also man kann natürlich so bestimmte Methoden dann einfach auch perfektionieren und sich da so eine gewisse Routine erarbeiten. Das interessiert uns eigentlich eher weniger, weil das Experiment auch für uns selber ja eine Herausforderung sein soll. Und momentan sind wir gerade auch dabei, nachdem wir bisher eigentlich immer nur für Live-Performances geprobt haben und unsere Aufnahmen eigentlich ausschließlich Live-Mitschnitte sind, jetzt vielleicht auch mal Sachen zu entwickeln, die konkret für eine Aufnahme Situationen, also in einer Aufnahmesituation entstehen, weil da vielleicht auch wieder andere Spielweisen sich dann ergeben und man halt über Mehrspurverfahren auch andere Möglichkeiten hat.
Ja, was du sagst, finde ich ganz, ganz spannend und wichtig. Man muss sich selber immer wieder überraschen können und das finde ich einfach das Tolle bei uns, weil sonst könnte ich auch in einer Rockband spielen und einfach wöchentlich im Proberaum gehen und immer wieder das gleiche Stück spielen, aber das wird mir nicht gefallen. Also ich finde es toll, dass sich immer wieder was Neues entwickelt, dass man neue Dinge hört und ja, da dann die dann verfeinern kann und ausarbeiten kann. Das ist das Tolle, was mir so gefällt.
Hören wir nun den Live-Mitschnitt Abtastungen an, welche Sie am 10. Oktober 2008 in der Galerie Der Orange Raum in Augsburg zusammen mit der Vokalistin Patanjali aufgeführt haben.
Thank you. Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, das Bundeszentralamt für Steuern hat Ihnen die Identifikationsnummer 72635860111 zugeteilt. Sie wird für steuerliche Zwecke verwendet und ist lebenslang gültig. Sie werden daher gebeten, dieses Schreiben aufzubewahren, auch wenn Sie derzeit steuerlich nicht geführt werden sollten. Bitte geben Sie Ihre Identifikationsnummer bei Anträgen, Erklärungen und Mitteilungen zur Einkommen- oder Lohnsteuer gegenüber der Finanzbehörde immer an. Bitte geben Sie vorerst Ihre Steuernummer zusätzlich zur mitgeteilten Identifikationsnummer an. Beim Bundeszentralamt für Steuern sind unter Ihrer Identifikationsnummer nach den Angaben der für Sie berichtet zuständigen Meldebehörde folgende Daten gespeichert. Nummer 05 Maria 06 weiblich 07 Wellenstraße 9 86368 Gersthofen 07471 Augsburg. Bitte beachten finden Sie auch die Hinweise auf der Rückseite dieses Schreibens. Mit Vertrauen, Ihr Bundeszentralamt für Steuern. Im Besteuerungsverfahren eine elfstellige Identifikationsnummer. Sie ändert sich bei Umzug oder Heirat nicht. Die Nummer bleibt der Person lebenslang zugeordnet. Sie enthält keine Informationen über Sie oder das zuständige Finanzamt. Die Nummer ist Voraussetzung dafür, den Einsatz von Verarbeitung verbessern oder wirtschaftlicher gestalten zu können. Weil schon ab Geburt eine Steuerpflicht gegründet sein kann. Die Identifikationsnummer wird die Steuernummer für den Bereich der Einkommensteuer ersetzen. Bei allen Anträgen, Erklärungen und Mitteilungen zur Einkommensteuer gegenüber der Finanzbehörde zu verwenden. Zur Verfahrenserleichterung geben Sie bitte vorerst zusätzlich Ihre bisherige Steuernummer an. Für weitere Steuern, zum Beispiel Umsatzsteuer, Kraftfahrzeugsteuer, Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer, Grunderwerbsteuer, verwenden Sie bitte weiterhin ausschließlich die bisherigen Steuernummern. Über weitere Schritte der Einführung und Verwendung der Identifikationsnummer in den steuerlichen Verfahren werden Sie durch die jeweils aktuellen Vordrucke und durch Formulare im elektronischen Verfahren, zum Beispiel Elster, informiert. Voraussetzung eines elektronischen Lohnsteuerverfahrens geschaffen, wodurch eurer Lohnsteuerkarte verzichtet werden kann. steuerliche Verhältnisse zur Zeit über Sie oder das zuständige Finanzamt. Die Nummer ist Voraussetzung dafür, den Einsatz von elektronischer Datenverarbeitung verbessern und wirtschaftlicher gestalten zu können.
Der Hauptfeind jedes Volkes steht in seinem eigenen Land. Der Hauptfeind jedes Volkes steht in seinem eigenen Land. Der Hauptfeind jedes Volkes steht in seinem eigenen Land. Der Hauptfeind jedes Volkes steht in seinem eigenen Land.
Gerald Zander und Gerald Fiebig zusammen mit der Vokalistin Patanjali. Die Aufnahme stammt vom 10. Oktober 2008 und wurde in der Galerie Der Orange Raum in Augsburg aufgezeichnet. Mehr über Gerald Zander und Gerald Fiebig findet ihr auf dem Netz unter www.geraldfiebig.net. Mehr über Brainhole findet ihr wie immer auf www.brainhole.net. Bis bald! Radio Lora, SO 21, hier ist Brain Hall, die Sendung für Geräusche und Audio-Experimente.